Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D, der ersten Folge für 2023. Wir freuen uns riesig auf das Jahr, wir freuen uns auch riesig, dass ihr immer noch dabei seid. Es werden immer mehr von euch, das können wir gar nicht genug betonen, wie großartig wir das finden. Entsprechend Thema Neujahrsvorsätze ist natürlich klar. Wir haben den einen oder anderen Plan für den Podcast und versuchen in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht das ein oder andere Update zu geben, wo wir mit dem Podcast in diesem Jahr hin möchten. Euer Vorsatz für dieses Jahr sollte natürlich sein, falls ihr es nicht schon gemacht habt, Sterne dazulassen, Daumen hoch dazulassen und was auch immer, wo auch immer ihr den Podcast hört. Das hilft uns tatsächlich immens. Wir freuen uns echt riesig über jede Bewertung und über jedes Feedback. Dafür irgendwie immer gerne die Kommentarsektion der entsprechenden Podcast-Tools nutzen oder noch besser einfach auf unserem Instagram-Kanal vorbeigucken, r2dnd. Schreibt uns einfach eine DM oder slidet in unsere DMs, wie ihr jungen, hippen Kids ja sagt. Wir freuen uns über jedes Feedback, jede Rückmeldung und so weiter und so fort. Das ist immer Balsam für unsere Seele. Natürlich auch immer gerne Verbesserungsvorschläge oder Themen, die ihr gerne von uns besprochen haben möchtet. Den nehmen wir uns dann immer sehr gerne an. Und mit diesen Worten dann auch direkt ab in die Folge. Viel Spaß!
Moin und willkommen zurück bei Road to D&D. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Wer auf jeden Fall unangenehm in eure DMs slidet, ist Lars.
Das stimmt, vielleicht bei dem einen oder anderen schon passiert. Aber apropos in DMs sliden, ne? Wir haben auch richtig sweete Nachrichten zum Jahreswechsel bekommen auf Instagram. Danke dafür, dass sich Leute einfach freuen auf das nächste Jahr mit uns und so weiter und so fort. Wir kommen aus dem Rotwerden gar nicht hinaus, heraus, ja. So heißt es.
Es war, nachdem wir uns eine halbe Stunde im Podcast angeschrien haben, eigentlich schon eine Wohltat, muss man sagen.
Das stimmt. Ich werde übrigens hier, ich habe überlegt, während der Podcast-Aufnahme heute ein bisschen zu schlürfen hier und da. Ich trinke gerade noch meinen Morgenkaffee.
Das habe ich auch. Wir nehmen extrem früh auf für unsere Verhältnisse, ne? Ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgenommen.
Das ist auch katastrophal. Ja. Ich bin auch einfach an meinem freien Tag für dich extra so früh aufgestanden.
Freier Tag. Also für mich ist das ein blenderfreier Tag, weil nur zwei Bundesländer diesen freien Tag haben. Aber hey.
Ja, aber reicht ja.
Wir können alternativ auch einfach so einen ASMR-Kaffeeschlürf-Podcast machen.
Du, ich glaube, dafür gibt es auch eine Zielgruppe. Ich glaube, mittlerweile ist es so bei Podcasts wie bei Pornos. Wenn es dir ausdenken kannst, gibt es darüber überhaupt einen Podcast.
Ja, das ist richtig. Ja, so gut, so haben wir das Ganze hier auch gestartet eigentlich. Das stimmt. Ne? Also,
an der Schnittstelle, würde ich sagen.
Ja, absolut.
Ja. Wie bist du ins neue Jahr gekommen, Christian?
Ich bin ins neue Jahr ganz fantastisch gestartet. Ich war in Florenz, habe viel Kultur genossen, viel italienischen Alkohol genossen und viel Pasta gegessen.
Das ist eigentlich geil.
Ja. Ich lag natürlich dann auch um 12:45 im Bett, weil ich so voll gefuttert war, aber
ernsthaft?
Hey, ja, es war too much, ganz ehrlich. Es war so ein Silvestermenü.
Ach so.
Und du hattest schon bei den ersten drei Gängen extrem viel Sahne und Pastamasse und was weiß ich. Und ja, geil. Ich habe den dritten Gang schon nicht geschafft. Vierter Gang, T-Bone Steak.
Ja, das ist so stark. Ich verstehe das auch nicht, ne? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt ja wenig Besseres auf der Welt als die italienische Küche. Aber ein System, was ich immer noch nicht so 100% verstanden habe, ist dieses Primera und Sekunda-Geschichte.
Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ich dachte immer sehr lange, dass man erst das eine und dann das andere isst. Und wurde dann irgendwann mal eines Besseren belehrt, weil es unmenschliche Portionen waren. Und seitdem habe ich es nicht mehr gemacht, beides zu bestellen. Aber dieses Menü jetzt hat mich wieder vielleicht in eine andere Richtung gelenkt. Vielleicht ist es doch erst das eine und das andere.
Ja, ja, das war nämlich auch mein Ding, ne? Ich habe dann immer nicht verstanden, was das soll, habe dann immer nur eins bestellt, habe dann quasi eine vollwertige Mahlzeit bekommen und that's it. So, dann denke ich mir, ich kann jetzt nicht einfach noch eine Hauptspeise essen. So, das geht doch, das kriege ich doch menschlich einfach nicht hin. Und dann hatte ich, aber dann habe ich quasi gedacht, okay, vielleicht ist das natürlich so, wenn du als offensichtlich nicht Italiener dann halt irgendwie so eine von den beiden Hauptspeisen bestellst, dann checken die das halt direkt und geben dir halt die eine dann wiederum in der größeren Portion, damit du dann halt einfach satt wirst. So, ne? Das war dann so meine naive Denke. Ist natürlich falsch. Hab mir das dann irgendwann mal von einem Italiener, in Anführungszeichen, erklären lassen, der dann nämlich auch meinte, ja, es sind einfach, du isst die einfach hintereinander.
Ja, aber how?
Und dann, genau, dann habe ich auch gesagt, so, ja, aber das ist doch nicht möglich. Und ich glaube, das Einzige, also wie er mir das erklärte, dass das rechtfertigt, ist einfach die Zeit, in der du das isst. Weil er begründet das dann halt damit so ein bisschen, dass du als Italiener halt einfach sehr viel länger dein Dinner isst und deswegen halt auch die zwei Hauptspeisen reinfährst.
Ja, aber sorry, wenn ich mir
das um... Das ist doch vollkommen albern,
die Begründung. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir um 8 Uhr schon ein halbes Kilo Nudeln reinziehe und dann 3 Stunden später 600 Gramm Steak, das funktioniert für mich nicht. Also.
Und man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, der durchschnittliche Italiener ist jetzt ja nicht dafür bekannt, besonders beleibt zu sein oder so.
Also nee, das stimmt. Also deswegen, es sieht nicht jeder aus wie Tony Soprano, würde ich sagen.
So. Deswegen. Nee, ja. Deswegen, das ist schon alles in Ordnung, aber ich verstehe das System auch überhaupt nicht. Eine Sache, die mir der Kollege da aber in dem Zuge auch erklärt hat, die ich sehr, sehr, sehr feiere, du hast ja wirklich so einen kompletten Ablauf eigentlich bei so einem guten italienischen Dinner, ne? Du hast dann wirklich ist irgendwelche Starter, also irgendwelche Antipasti oder sowas als Starter, dann halt vielleicht sogar noch eine Vorspeise, dann irgendwie dann die Hauptgänge, Nachspeise, dabei dann halt irgendwie noch so einen kleinen Salat oder sowas. Und dann hast du natürlich noch den, danach hat er natürlich einen Espresso und danach natürlich noch irgendwie Alkohol. Und Alkohol, also in Deutschland wird es einfach der Absacker heißen. Und in Italien heißt es einfach der Mezzo-Café.
Ja.
Dem Kaffee, das finde ich schon einfach das finde ich sehr, sehr smart. Das nimmt auch jegliche Schuldigkeit, dass man sich da gerade wieder Alkohol reinfährt.
Ja, das Deutsche klingt schon wieder wie eine Kriegsmaschine, gefühlt. Das
ist richtig. Also,
ja, absolut. Und das kann ich übrigens nur empfehlen, habe ich mit zum ersten Mal gegessen. Es gibt ja so Dessertwein und wenn du dann so Cantuccini in den Dessertwein tunkst, das kannte ich vorher nicht. Ganz fantastisch. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Jakob Lund, der bei Baywatch Berlin die ganze Zeit über Champagner und Essen redet, aber hey.
Ja, aber ey, wer kann, der hat. Oder andersrum. Ja. Das finde ich schon alles sehr, sehr gut. Auch, ich bin auch wirklich in die absolute Touristenfalle das letzte Mal in Italien getappt und habe einfach ganz naiv einen Kaffee bestellt. Und habe am Schluss natürlich einen Espresso dahingestellt bekommen.
Zu Recht, ja. Zurecht.
Wieder mal einen wahnsinnig guten Espresso natürlich, aber da war mein Körper nicht drauf eingestellt.
Ja, wobei Koffein ist in Kaffee ja meistens mehr drin, weil du einfach mehr Masse hast.
Ja, ist richtig, aber halt kompensierter. Komprimierter, nicht kompensierter, so ist das Wort.
Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn es nach mir geht, wobei ich bin auch guter Filterkaffee-Fan, muss ich sagen. Aber ich würde den Espresso immer vorziehen, wenn es geht.
Ernsthaft? Ich weiß
ja
nicht.
Ich mag weil davon kannst du viele trinken.
Boah, Alter, was?
Ja, so ein Espresso kannst du jede Stunde mal so einen trinken. Das fällt nicht auf. Aber wenn du dir dann jede Stunde einen halben Liter kaufst.
Mein Problem ist nicht, dass alle andere Leute mich dabei beobachten. Mein Problem ist, dass ich irgendwann tot bin. Ich bin ja irgendwie, als ich dann vor einigen Jahren nach Hamburg gezogen bin, daraufhin, dass ich auch irgendwie guten, also mir ein bisschen besseren Kaffee gekauft habe, als einfach nur irgendwie den Supermarktkaffee. Und gefühlt kickt der auch härter und seitdem schaffe ich halt auch schaffe ich gerade noch so zwei Tassen am Tag. Und in Espresso, ich mag halt den Prozess des Trinkens einfach, ne? Und das ist halt beim Espresso einfach wahnsinnig schnell vorbei. Aber by the way, da hab ich jetzt seit Ende des Jahres einen neuen Hack. Ich bin jetzt auf Mate. Oh. Das ist was richtig Tolles. Also
Ich wohne in Hamburg und trinke Mate, meinst du?
Ja, genau.
Willst aber du nicht halt nach nicht, Berlin ziehen?
Aber nicht diese schnöde Limo, sondern halt so richtige Mate, ne? So mit so einem verrückten Strohhalm, wo unten so ein Sieb dran ist und so das Pulver so da reinschütten und so. Das ist schon alles super nice. Und vor allen Dingen macht dich das so wach wie nichts anderes auf der Welt. Aber so eine
Außer guter grüner Tee. Weil guter grüner Tee kickt ja immer noch ein bisschen mehr.
Nee, halt nicht. Genau. Ja, also doch. Die kicken halt unterschiedlich. Weil Kaffee ballert dich ja so von 0 auf 100 in super kurzer Zeit, ne? Weil ich trinke auch jeden Morgen grünen Tee. So, aber nachmittags habe ich nicht mehr so Bock auf grünen Tee, weil mir das dann irgendwann auf den Sack geht. Aber Kaffee ballert dich da einfach komplett hoch und lässt dich dann aber auch recht schnell wieder fallen und dann wird's richtig bitter. Das ist ja das Problem an Kaffee. Und grüner Tee hat ja ist ja so ganz angenehm langsam. Und du fällst danach nicht in so ein krasses Koffeinloch und musst dann einfach nachlegen.
Ja, es kommt drauf an. Du kannst bei grünem Tee auch direkt den Kick bekommen. Ich glaube, es kommt tatsächlich auf die Sorte drauf an.
Okay, dann.
Aber erzähl erstmal zu Ende, habe ich eine schöne Anekdote zugleich.
Weil Mate für mich gefühlt ist genau dazwischen. Der Anstieg oder der Angang ist ein bisschen stärker einfach. Aber trotzdem ist das nicht dieses so ein Punch in the face und dann halt vor allen Dingen nicht dieser Drop danach. Weil das ist halt ja auch sowas, das nimmst du ja auch so lange zu dir. So, ne? Du hast dann ja so deinen Thermoskanne da stehen und schüttest das dann immer so nach und trinkst das dann auch. Das ist auch so ein bisschen zelebrieren, das geht mir schon gut rein.
Ja, ich kann es halt nicht ernst nehmen wegen dem Strohhalm.
Also, ja, aber das macht's ja geil. Auch das ganze Geschlürfe dabei. Mega nice.
Ja, weil grüner Tee, was ich eben erzählen wollte, ein Freund von mir hatte mal einen chinesischen Mitbewohner und er hatte immer so grüne Tee, ja, was, so Klumpen halt, die sich dann auflösen nach und nach.
Ah, okay.
Und ihm war, glaube ich, nicht die bewusst. Auflösen. Ja, du löst es irgendwie in Wasser auf, das ist wie so ein Brühwürfel im Endeffekt.
Und der ist dann weg? Oder es gibt ja diese Teebälle, die dann halt quasi einfach nur so gedrückte oder gepresste Blätter sind, die dann halt einfach so aufgehen.
Ich meine, es löst sich auf, ich bin mir nicht sicher, ich war nicht live dabei. Auf jeden Fall hat er erzählt, dass er dachte, er macht sich einen leckeren grünen Tee, hat sich so ein Ding genommen, hat sich rausgestellt, man schneidet das Ding in Viertel, Ende vom Lied. Er saß wohl die ganze Nacht einfach in Boxershort und Unterhemd, klitschnass, voller Schweiß auf seiner Bettkante und konnte nicht schlafen.
Richtig schön weggetrippt.
Ja. Von grünem Tee.
Ja. Das ist aber auch wirklich, wahrscheinlich ist das auch so, dass irgendwie Mate und grüner Tee wahrscheinlich, obwohl die Mate kommt ja tatsächlich vom Matebaum, ne? Wenn ich das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist natürlich wieder auch gefährliches Halbwissen, ne? Doch, Matebaum, so heißt das Ding sogar. Ansonsten hätte ich gedacht, dass Mate, also ich war ja auch schockierend alt, also ich sag mal so Mitte 20 oder so, als ich gecheckt habe, dass grüner Tee und schwarzer Tee der gleiche Tee ist.
Well.
Ja, also es ist auch, wenn mir jetzt jemand gesagt hat, dass Mate im Prinzip auch nichts anderes ist, sondern aber einfach nur die gleiche Teepflanze halt aber einfach in Südamerika angebaut, dann hätte ich ihm das jetzt auch geglaubt.
Jetzt, wo ist der Unterschied? Der grüne wird fermentiert oder der schwarze? Der schwarze.
Der schwarze.
Ja. Da siehst du, hier lernst du noch was im Podcast.
Ja, alles natürlich immer mit einem kleinen Sternchen. Und am Ende der Folge sagen wir auch immer, kann auch alles nicht stimmen. Aber so ist es halt.
Ja. Apropos grüner Tee, sollen wir mal zu den anderen grünen Menschen in D&D gehen?
Ja, schwieriger Übergang. Ich hatte auch überlegt, irgendwas eher mit schwach zu machen oder irgendwie mich drüber lustig zu machen. Denn wir starten ja das Jahr, wie kann man ein Jahr besser starten im D&D-Kontext als mit dem Waldläufer?
Als mit der besten Klasse im ganzen D&D-Universum.
Ja, freue mich. Lieb ich. Ja, können wir gerne machen.
Ja.
Wir haben auch nur eine kleine Einsteigerfolge sozusagen, zwei Unterklassen. Das stehen wir alle gemeinsam durch.
So früh am Morgen. So. Aber gut. Wollen wir dann, also ich würde gar nicht mit den Unterklassen einsteigen. Lass uns doch mit den optionalen Class-Features einsteigen.
Lass uns das machen, Christian.
Ja.
Oder Einstieg.
Oder Einstieg, aber das, weil ich will das weghaben. Ganz ehrlich, ich finde die zweite Unterklasse, die wir heute besprechen, vom Fluff ziemlich cool.
Ich finde die, glaube ich, beide ehrlicherweise gar nicht so schlecht.
Ja, siehst du.
Aber auch ich bin auch Fan der zweiten. Aber okay, lass uns loslegen. Los geht's. Los.
Ja, ja. Optional Class Features beim Ranger. Auf Level 1 ist es der Deft Explorer und dieses Feature ersetzt im Endeffekt den Natural Explorer, beziehungsweise das Natural Explorer Feature. Welches so viel heißt wie, ihr konntet euch damals ein Terrain aussuchen, in dem ihr gewisse Boni bekommen habt. Und ich glaube, wir haben es auch in der Waldläufer-Folge besprochen. Das ist nicht so prickelnd, wenn ihr nicht in einem Terrain unterwegs seid. Deswegen wird das wahrscheinlich auch hier nochmal angepasst. Und deswegen bekommt ihr beim Depth Explorer auf verschiedenen Leveln verschiedene Fähigkeiten. Auf Level 1 ist das die Fähigkeit Kenny. Da könnt ihr euch nochmal Skill Proficiencies aussuchen. Und bei diesen, beziehungsweise bei einer Skill Proficiency, die ihr euch auswählt, erhaltet ihr nochmal einen doppelten Proficiency-Bonus bei jeglichen Ability-Checks. Das ist ganz nice to have, würde ich sagen. Zusätzlich gibt es noch zwei Sprachen, die ihr euch aussuchen könnt, die ihr lesen und schreiben könnt und natürlich sprechen. Auf Level 6 bekommt ihr dann zusätzlich nochmal einen weiteren Walking Speed. Das heißt, der erhöht sich um 5 und nicht nur das. Neben eurem Walking Speed könnt ihr auch eure Klettergeschwindigkeit und eure Schwimmgeschwindigkeit anpassen. Die ist dann nämlich genauso groß bzw. genauso schnell wie euer Walking Speed. Auf Level 10, dann last but not least, könnt ihr euch temporäre Hitpoints geben, nämlich mit einer Aktion. Und dann erhaltet ihr 1d8, wenn ihr die Aktion nutzt für das Feature Tireless, erhaltet ihr 1d8 plus euer Wisdom Modifier. Also der sollte beim Waldläufer zumindest mal 1 sein oder 2 sein, weil das ist euer Zauber-Modifier in dem Fall. Und dann erhaltet ihr die temporären Hitpoints und ihr könnt das Ganze so oft einsetzen, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist. Das Ganze bekommt ihr zurück nach einer langen Rast und wenn ihr eine kurze Rast macht, noch als zusätzliches Feature bei Tireless, dann, also angenommen ihr seid exhausted, beziehungsweise ihr habt ein Level in Exhaustion, dann wird das um 1 verringert nach jeder kurzen Rast. Das kann je nach Abenteuer, bin ich mir ziemlich bewusst, recht gut sein, weil es gibt gewisse Abenteuer, wo eure Exhaustion bzw. euer Exhaustion-Level relativ schnell steigen wird.
Ich finde das alles relativ gut, muss ich gestehen. Also diesen Depth Explorer im großen Ganzen im Vergleich zum Natural Explorer. Ich finde dieses Natural Explorer Feature ehrlicherweise, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, was genau für Features du da bekommst. Du kannst schneller reisen. Du hast irgendwie Vorteil auf das Tracken von Kreaturen oder sowas, ne?
Genau, und du wirst nicht verlangsamt bei Difficult Terrain
Ah ja, genau. Und ich meine, das ist ja, also ehrlicherweise, also diese Vorteile, okay, kann man hinnehmen, aber ich habe ehrlicherweise noch nie erlebt, dass das einen großen Ausschlag gemacht hat und so. Ich habe das immer so ein bisschen mehr als Fluff-Fertigkeit oder Fluff-Aspekt wahrgenommen. Mhm. Weil das halt so ein bisschen, also dem Waldläufer hat so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen das Framework für seine Charaktererstellung gegeben, wenn du halt dann irgendwie so ein Natural Explorer Feature für, ich sag jetzt mal, irgendwie Hügellander hattest oder Gebirge, dann konntest du halt darum halt irgendwie deinen Background schreiben, wo dann halt dein Waldläufer herkommt und so weiter und so fort. So, das macht dann irgendwie für mich Sinn, aber irgendwie, ich habe nie erlebt, dass dieses Feature wirklich ausschlaggebend gut war. Und da ist das hier natürlich schon ungleich heftiger, ne? Also das sind ja wirklich mächtige Features.
Ja, absolut, bin ich bei dir. Also, wenn euer Spielleiter euch die Wahl lässt, würde ich jetzt mal Depth Explorer wählen, vor dem Natural Explorer.
Ja. Und um zur nächsten Fähigkeit zu kommen, dem Favorite Foe, da würde ich fast sagen, das ist eine wunderbare Sache, die vielleicht Spielleiter einfach generell einführen sollten, anstatt der eigentlichen Fähigkeit, die der Waldläufer hat, und zwar Favorite Enemy. Favorite Enemy funktioniert so, kurzer Recap, dass ihr ein Volk oder wie soll man sagen, ein Kreaturtyp, heißt das so? Ich weiß nicht. Sowas wie Humanoide.
Ein Kreaturtyp.
Ja, ich weiß nicht, wie diese Kategorien heißen. Nennen wir es jetzt Kreaturtyp. Also sowas wie Humanoide definieren kann am Anfang bei der Charaktererstellung. Und immer wenn euer Waldläufer dann gegen eine solche Kreatur kämpft, bekommt er Bonus auf seinen Schaden. Und das kann halt, insbesondere wenn der Waldläufer halt Humanoide nimmt, extrem, extrem mächtig werden. Weil gerade am Anfang eines Abenteuers wird eure Gruppe irgendwie auf Goblins treffen und so weiter und so fort. Obwohl, sind Goblins da nicht irgendwann mal so rausgedefiniert worden als Goblinoide?
Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, die zählen auch als Humanoide, oder?
Ich weiß nicht mehr genau.
Ich bin mir gerade auch nicht sicher, weil es gab dann noch diesen Revised Ranger, wo das dann auch nochmal unterschiedlich war und mächtiger gemacht wurde, dieses Feature.
Auf jeden Fall, das generell fand ich immer so ein bisschen sehr tricky und war immer so ein Argument für den Ranger, dass, obwohl der Ranger an sich halt immer relativ, oder gerade der Anfangsranger recht schwach auf der Brust war, das so ein bisschen jetzt nicht exploited werden konnte, aber das wurde dann auf einmal sehr, sehr mächtig. Und dieses Favored Foe-Feature ersetzt sozusagen diesen Favored Enemy. Und das finde ich wiederum ganz gut gemacht, glaube ich. So zumindest, wenn man sich's einmal durchliest. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass ihr, wenn ihr einen Gegner trefft, könnt ihr sozusagen es wird so beschrieben, dass ihr das mystische Band zur Natur nutzen könnt, um diese Kreatur dann als euren Favorite Foe zu definieren. Und jedes Mal, wenn ihr dann den Gegner im weiteren Verlauf trefft, für eine Minute lang, bekommt ihr dann 1d4 Schaden dazu. Das Ganze wird allerdings so gehandhabt wie ein Concentration Spell. Also ihr habt tatsächlich Konzentration auf diesen, auf dieses Band sozusagen. Und wenn ihr die Konzentration verliert, verliert ihr auch diese Favorite Foe oder dieses Favorite Foe Feature. Der Schaden steigt auch über die Level an, später, also irgendwie auf Level 6 wird's dann, steigt der Schaden auf 1d6 und auf Level 14 steigt er auf 1d8. Und ihr könnt das so häufig pro lange Rast machen, wie hoch euer Proficiency Bonus ist. Du hast ja auch Waldläufer schon gespielt, ich nämlich nicht, ehrlicherweise. Aber wenn ich das richtig im Blick habe, ist ja auch in den Fertigkeiten, also in den Zaubern des Waldläufers, da sind einige Sachen drin, die Konzentration erfordern, oder?
Ja. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem hier. Also der Go-To Waldläufer-Spell, zumindest auf den ersten Leveln mit Hunter's Mark, erfordert Konzentration, den könnte man dann natürlich nicht mehr einsetzen, weil man kann sich ja nur auf ein Ding konzentrieren.
Und den hältst du ja auch quasi über die komplette, Kampf aufrecht, ne?
Genau, wenn du deine Konzentration nicht verlierst, kannst du den Hunter's Mark auf jemand anderen rübersetzen. Also das ist natürlich der Vorteil bei dem Spell im Gegensatz zu dem Ganzen hier dann.
Und ja. Erinnere mich gerade noch mal ganz kurz, Hunter's Mark funktioniert so, das ist einfach nur eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit, ne?
Nee, du kriegst 1d6 zusätzlichen Schaden noch.
Ach, das auch, okay. Also, ja, okay, dann ist das natürlich ein bisschen redundant, ehrlicherweise.
Ja, du musst natürlich keinen Spellslot opfern, aber ja. Da war natürlich dann Favorite Enemy ein bisschen besser als Favorite Foe.
Ja, das auf jeden Fall. Okay, unter dem Gesichtspunkt habe ich es noch gar nicht bewertet. Das stimmt. Mir war nur bewusst, dass irgendwie viele Concentration-Fähigkeiten da drin irgendwie sind und entsprechend man sich da immer so ein bisschen hin und her entscheiden müsste. Okay, aber unter dem Gesichtspunkt ist tatsächlich Favorite Foe fast ein bisschen, ja, also auf jeden Fall redundant und eigentlich auch komplett unnötig dann.
Ja.
Schade eigentlich.
Naja. Um das Ganze noch abzuschließen, wir haben jetzt nochmal zusätzliche Ranger-Spells, die gehe ich jetzt nicht alle durch, genauso wenig wie die Fighting-Style-Options, außer vielleicht dem Druidic Warrior, der dazukommt. Da könnt ihr euch nämlich als Fighting-Style-Option aussuchen, dass ihr zwei Cantrips aus der Druiden-Spell-Liste euch hinzufügen könnt. Ich habe die jetzt nicht alle im Kopf, da gibt es bestimmt irgendwelche Cantrips, die mega viel Sinn machen, sonst wird das nicht als Fighting-Style hier aufgeführt werden. Aber ja, das ist so das, was irgendwie raussticht. Das andere wäre Blind Fighting, das haben wir in der letzten Folge schon besprochen, genauso wie Throne Weapon Fighting. Zusätzlich, da kommt der Druide auch nochmal dazu, auf Level 2 könnt ihr euch aussuchen, dass ihr einen Spellcasting-Fokus habt, und zwar einen druidischen Spellcasting-Fokus. Ist im Endeffekt genau das gleiche wie beim Druiden. Ihr könnt euch zum Beispiel aussuchen, dass ihr ja einen Stock oder was auch immer euch, oder ein Blatt oder was halt so im Wald rumhängt, ne, euch aussucht und damit dann zaubern könnt, beziehungsweise das als euren Fokus verwenden könnt.
Und das ganz, also die beiden, also zum einen dieser Druidic Warrior Fighting Style, als auch dieses Spellcasting-Ding und auch die nächste Fertigkeit auf Level 3 nennt sich Primal Awareness. Die zielen ja alle auf eine Sache ab, und zwar, dass diese Grenze zwischen Druide und oder so druidischem und dem Ranger so ein bisschen verschmilzt. Ne? Mhm. Also, dass diese Grenze so ein bisschen aufgeweicht wird. Und auch Primal Awareness funktioniert nämlich so, ihr bekommt einfach zusätzliche Zauber auf Level 3, 5, 9, 13, 17, bekommt ihr jeweils einen neuen Zauber, den ihr verwenden könnt, die auch nicht gegen eure generellen Zauber zählen, die ihr wisst oder die ihr kennt. Und auch diese Zauber sind wenn ich die einmal überblicke, also wir sprechen über Speak with Animals, Beast Sense, Speak with Plants, Locate Creature and Commune with Nature. Ich glaube, alle fünf, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, sind auch auf der Druiden-Spell-List. Entsprechend auch hier hat man wieder den Punkt, dass diese Grenze so ein bisschen verschwimmt.
Ja, das stimmt. Ich meine, im Endeffekt ist der Ranger ja auch ein Mittelding aus Kämpfer und Druide. Also von daher.
Ja, nur, dass er jetzt mit diesen Features halt oder auch ehrlicherweise ja ein bisschen mit diesen beiden Unterklassen, vor allem mit der zweiten Unterklasse, so ein bisschen, also während man irgendwie versucht hat, finde ich, in den vorherigen Regelwerken immer noch diese Nische zu definieren, in der der Ranger ist und die nicht existiert, hat man es jetzt aufgegeben.
Das mag sein. Danach kommen nur noch zwei Fähigkeiten, das ist auf Level 4 Martial Versatility. Heißt so viel, dass jedes Mal, wenn ihr euren Ability-Score improve bzw. auf Level 4, 8 nochmal euch aussuchen könnt, was ihr hochstackt, könnt ihr euch auch aussuchen, euren Fighting-Style zu wechseln. Und auf Level 10 bekommt ihr Nature's Veil. Und das ist relativ mächtig. Und ich weiß nicht, ob ich das als Spielleiter durchgehen lassen würde, weil ihr könnt euch im Endeffekt aussuchen, mit einer Bonusaktion magisch unsichtbar zu werden. Mit eurem gesamten Equipment. Und das könnt ihr so oft einsetzen, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist. Und ihr bekommt das alles nach einer langen Rast wieder. Finde ich fast ein bisschen zu mächtig, zumal hier nicht gesagt wird, wie lang das anhält. Also gefühlt für immer.
Ja, ist schon ganz. Also ich würde es mitnehmen.
Sag mal so. Als Spieler ja, aber wie gesagt, als Spieler, da würde ich mir denken, weiß ich nicht.
Also prinzipiell finde ich diese Optional Class Feature beim Waldläufer, also kann man sich alle mal angucken, haben alle Potenzial, auf jeden Fall den Charakter maßgeblich zu verändern. Ich glaube, wir hatten in den letzten Folgen auch immer so Optional Class Features dabei, wo du dir denkst, okay, yo, kann man machen, wird jetzt aber im Großen und Ganzen nichts ändern. Das ist hier, finde ich, deutlich anders. Da sollte man sich schon mit auseinandersetzen, sowohl als Spieler als auch als Spielleiter. Gibt auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, den Waldläufer so ein bisschen zu customizen. Und gerade wenn man halt irgendwie diese Schnittstelle zum Druidischen ein bisschen mehr forcieren will, dann ist man hier sowieso ganz gut aufgehoben.
Ja, bin ich bei dir. Was uns zu unserer ersten Unterklasse bringt, dem Fey-Wanderer.
Exakt.
Finde ich eigentlich vom Fluff gar nicht so schlecht, dass man, ich habe es eben damit erklärt, dass man irgendwo mit der Feenwelt beziehungsweise dann im Endeffekt mit dem Feywild in Verbindung gekommen sein muss und da dann die Power bekommt, um ein Fey-Wanderer zu werden.
Die Power.
Okay. Ja. Auch Jeremy Fragrance könnte ein Fey-Wanderer sein, wer weiß es.
Das finde ich, du hattest Jeremy Fragrance, wann hast du Jeremy Fragrance nochmal als potenzielles Role Model für eine Unterklasse definiert?
War das nicht beim Paladin, beim ersten Paladin, beim Oath of Glory?
Und beim Oath of Glory Paladin. Ein Feywanderer wäre aber auch nicht schlecht.
Ja, absolut. Weil im Endeffekt.
Auf jeden Fall macht der Typ mir eine Menge Psychic Damage.
Das ist richtig. Auch bei sich selbst. Ja, das ist so ein bisschen der Fluff um die Unterklasse herum. Grundsätzlich kann man da, glaube ich, ein cooles Konstrukt zu seinem Charakter irgendwie zusammenbauen. Ich finde, die Sachen, die er dann bekommt, sind so ein bisschen halbgar teilweise. Aber lass uns erstmal reinstarten. Es fängt auf Level 3 an, da bekommt ihr Dreadful Strikes. Und das heißt eigentlich nur so viel, dass ihr zusätzlichen Schaden bekommt. Mit der Power des Feywilds erhaltet ihr jedes Mal 1d4 zusätzlichen Psychic Damage, wenn ihr ein Target trefft, beziehungsweise dort dann Schaden verursacht. Nice to have. Auf Level 3 würde ich sagen, das Ganze erhöht sich nochmal auf Level 11 um 1d6 dann. Ja, es ist jetzt nicht so viel, was du sagen würdest, wow, das ist overpowered, aber es ist jetzt auch nicht die Mega-Fähigkeit auf Level 3.
Ja, ne, also im Prinzip mehr Schaden ist mehr Schaden. Ne? Also,
richtig.
Ich find's,
nimmt
ich
man
find's,
an.
Nimmt man mit, ist aber tatsächlich sehr uninspiriert. Und ich mache mich ja immer gerne darüber lustig, wenn halt irgendwie es gerade so sehr mächtig oder Fähigkeiten auf den höheren Leveln immer so ganz kurz beschrieben werden, ne? So im Sinne von Level 20 Schurke. Ja, wenn ihr nicht trefft, dann könnt ihr euch einfach entscheiden zu treffen. ein Satz, Level 20 Fertigkeit Ende, so in dem Sinne, hat man hier halt den Fakt, dass man einfach 1d4 Psychic Damage mehr bekommt, immerhin auf 4 Zeilen lang gestreckt. Hätte man sich eventuell auch sparen können. Wie auch immer. Gut, so uninspiriert es ist, so mächtig ist es natürlich auch auf Level 3 irgendwie 1d4 Schaden mehr zu machen. Ist tatsächlich relativ viel, würde ich behaupten, weil im Zweifelsfall hat man ja auf Level 3 noch mit sehr mageren Gegnern zu tun. Entsprechend kann man da schon ein guter Damage-Dealer werden. Oh, übrigens, by the way, ich werde jetzt in den nächsten Folgen dazu neigen, wieder Sachen wie Damage-Dealer oder Crowd Control oder sowas zu sagen, denn ich habe mir zwischen den Jahren WoW reaktiviert, Christian. Es ist soweit. Vielleicht das heißt, ist es auch die letzte Folge jetzt.
Wollte ich gerade sagen, das wird wahrscheinlich die letzte Folge des Podcasts sein. Wir dachten, wir hätten ihn da rausgeholt, aber anscheinend nicht.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich war zwischenzeitlich schon immer der Auffassung, dass World of Warcraft das beste Spiel aller Zeiten ist. Und dann bin ich tatsächlich von einem Kumpel dazu überredet worden, was heißt überredet, es bedurfte keiner großen Überredung, überzeugt worden, dass das aktuelle Add-on einfach wunderbar ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die Besinnlichkeit zwischen den Jahren wird jetzt damit gefeiert. Und so ist es und ich stecke wieder voll drin. Whatever. Kommen wir zur anderen Level 3 Fähigkeit. Fae 1 Rare Magic ist auch ähnlich schnell erklärt. Ähnlich wie die Optional, wie bei den Optional Class Features bekommt ihr auf Level 3, 5, 9, 13, 17 entsprechend neue Spells dazu. Wir reden tatsächlich auch über relativ populäre Spells, würde ich behaupten. Denn auf Level 3 bekommt ihr Charm Person. Auf Level 5, also Charm Person sollte mittlerweile wahrscheinlich jedem bekannt sein, wie das funktioniert. Auf Level 5 Misty Step, auch das eine super coole Sache. Ein bisschen, obwohl eigentlich kann man gar nicht sagen defensiver, du kannst auch natürlich genauso gut offensiv einsetzen. Man teleportiert sich sozusagen als in der Bonus-Action einfach irgendwo hin, also 30 Fuß Umgebung. Dispel Magic, Dimension Door und Mislead. Also man hat echt einige sehr coole Fähigkeiten oder einige sehr coole zusätzliche Zauber dann an der Hand, die dann halt natürlich diese Fae-Magic so ein bisschen mit unterstreichen sollen. Mhm. Außerdem hat man so ein bisschen, ist ein bisschen Fluff natürlich mal wieder, aber ihr bekommt auch noch so ein paar äußerliche Feen-Eigenschaften. Jetzt nehmen wir es aber mal so. Es gibt ja dann so eine Tabelle, auf die ihr würfeln könnt. Ihr könnt euch aber mit Sicherheit auch einfach irgendwas aussuchen oder definieren, natürlich immer in Absprache mit dem Spielleiter. Und dann könnt ihr dann, keine Ahnung, kriegt ihr dann halt irgendwie Hörner, die euch aus dem Kopf wachsen, so Widderhörner oder irgendwelche Blumen sprießen euch aus den Haaren oder keine Ahnung was, ne? Also so äußerliche Merkmale, diese Beziehung zum oder diese Verbindung zum Feywild irgendwie darstellen. Da nochmal ein kurzer Hinweis. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Thema oder in welchem Kontext wir das hatten, aber ich glaube, als wir Dunkelelfen mal besprochen hatten, bin mir nicht mehr sicher. Aber es ist durchaus davon auszugehen, und da würde ich auch Spielleiter gerne zu ermutigen, dass eure Umgebung halt auf euer Aussehen reagiert, ne? Also wenn ihr halt irgendwie abgefahren ausseht, dann werdet ihr auch anders wahrgenommen werden, wenn ihr auf dem geneigten Marktplatz in irgendeinem Kaff halt mal, was weiß ich, Essen oder Waffen kaufen wollt. Das kann durchaus mal nach hinten losgehen, sich besonders fancy Features an den Körper zu packen.
Macht man viel zu selten, eigentlich auch mit Völkern und Co. Weil klar wirst du nicht den Spieler demotivieren, wenn er einen Halborg spielt oder so, aber das macht schon Sinn, um irgendwie ein bisschen mehr Flair in die Spielwelt zu bringen, beziehungsweise auch zu zeigen, okay, es macht einen Unterschied, ob du einen Halborg spielst oder einen Elf spielst oder einen Mensch spielst, je nach Umgebung, und nicht nur bei deinen Class-Features, sondern auch, wie du dich verhältst oder wie die anderen auf dich reagieren.
Ja, und gerade Oberthema Halborg, ne? Also es kommt ja nicht allzu selten vor, dass du irgendwie in Gegenden spielst, die halt irgendwie von Orks überfallen wurden oder sowas, oder du musst irgendwelche Orks zurückschlagen oder was auch immer. Und dass dann da einfach ein Halborg in das Dorf wackelt und sagt, hi, ich kämpfe jetzt mit euch. Wird vielleicht von den Dörflern dann erstmal etwas skeptisch aufgenommen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, eben. Und deswegen lieber das mal mit einbauen. Macht dann auch der Gruppe viel mehr Spaß, so einen Halborg mit sich rumzuziehen.
Ja, genau. Wird auf jeden Fall direkt der Lieblingsspieler, der sich da den Charakter erstellt hat.
Ja, aber ey, ihr könntet das zum Beispiel hier mit dem mit der Level 3-Fähigkeit nochmal ein bisschen ändern, weil ihr habt den Otherworldly Glamour um euch herum. Und das gibt euch so viel wie Supernatural Charm. Und jedes Mal bei Charisma-Checks bekommt ihr einen Bonus, der so hoch ist wie euer Wisdom-Modifier, also mindestens eins wieder. Und ihr bekommt zusätzlich noch Proficiency in Deception, Performance und Persuasion. Das heißt, ihr könnt die Dorfbewohner dann überreden, dass euer Halborg in der Gruppe doch eigentlich ganz okay ist. Das gleiche gilt so ein bisschen bei Level 7. Da ist genau umgekehrt. Jedes Mal, wenn jemand versucht, euch zu charmen oder zu frighten, dann habt ihr Advantage auf den Saving Throw. Aber nicht nur das, und das wird jetzt ein bisschen random, weil jedes Mal, wenn irgendjemand innerhalb von 120 Fuß um euch herum ein Saving Throw gegen Charmed oder Frightened besteht, dann könntet ihr eure Reaktion nutzen, um eine andere Kreatur mit Charmed oder Frightened zu belegen, und die muss dann gegen euren Spell Saving DC quasi ankommen. Wenn sie das nicht schafft, ist sie Charmed und Frightened. Sie kann das für eine Minute übrigens. Sie kann das dann jede Runde nochmal wiederholen, diesen Saving Throw, und den Effekt beenden. Aber ich finde es so ein bisschen random, dass es dann wirklich irgendeine andere Kreatur ist, die 120 Fuß in der Umgebung rumsteht gerade. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Es wäre so was anderes, wenn es jetzt irgendwie der Zaubernde ist oder so. Oder derjenige, der quasi den Saving Throw bei der anderen Kreatur verursacht. Aber ja.
Ich finde es einfach, das ist mal wieder so eine Fähigkeit, die einfach sehr kompliziert ist. Also, ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, also man muss das ja echt. Und vor allem, die sehr technisch ist, ne? Ich meine, okay, 120 Fuß sind natürlich viel,
Ja.
aber, und entsprechend ist es da jetzt wahrscheinlich in den meisten Situationen nicht unbedingt so wichtig, keine Ahnung, zu gucken, okay, wie viel Fuß sind das jetzt tatsächlich und wie viel Fuß steht man voneinander weg. Aber im Prinzip ist das schon, kann das dann super schnell super technisch werden, ne? Also dieses, wenn die beiden Kreaturen, also der dann den Saving Throw schafft, ist der dann wirklich 120 Fuß weit von dir entfernt, und wiederum die du dann charmed und fighten willst, ist die dann auch 120 Fuß entfernt. Das ist für so Theater of Mind Situationen ziemlich nervig, potenziell, glaube ich.
Ja, also wie gesagt, ich finde es irgendwie, es ist sehr random. Irgendwie.
Und
Naja.
irgendwie, also, und ich finde auch irgendwie, ich kann mir das fluffmäßig sehr schlecht vorstellen. Also, jemand
Ja.
versucht dich zu betören, du kriegst mit, dass er dem widersteht, und
Ich
deswegen
betöre
hast du,
jemanden, der ganz woanders steht.
ja, sehr wild,
Ja.
wirklich. Was wiederum also mehr straightforward ist, ist dann die Level 11 Fertigkeit, und die heißt Fey Reinforcement. Und das sagt ziemlich genau, was es dann auch tut. Nämlich, ihr könnt tatsächlich eine Unterstützung euch zur Seite holen, und zwar eine Fee. Es gibt den Zauber Summon Fey, und diese gibt euch dann einen Fey Spirit, also einen Feengeist zur Seite. Und dieser Feengeist, auf den komme ich gleich zu sprechen, nochmal so ein bisschen als Überblick, was der für Eigenschaften hat. Im Prinzip aber schon mal kleiner Spoiler, gar nicht mal so schlecht, das Kerlchen. Und ihr könnt das tatsächlich ganz, und also ihr könnt diesen Zauber generell erstmal wirken, was natürlich cool ist. Zusätzlich könnt ihr aber auch diesen Zauber ohne die Aufgabe eines Spellslots wirken, einmal pro lange Rast, was natürlich umso cooler ist. Und außerdem, normalerweise ist dieser Zauber ein Concentration Spell, sodass ihr diese Fey sozusagen in eurem, ja, in eurer Domäne lasst sozusagen, oder ihr ermöglicht, dort zu sein. Wenn ihr aber eine Minute investiert als Casting Time, dann könnt ihr diesen Spell zu einem Nicht-Concentration-Spell machen. Und diese Fee ist einfach so für eine Stunde dann, steht euch zur Verfügung. Und das ist natürlich dann umso cooler. Wir hatten ja eben schon das Thema, dass der Hunter tatsächlich einige Concentration-Spells hat. So. Entsprechend umso wichtiger, dass man hier diese Fee dann auch ohne Concentration an seiner Seite haben kann. Kurz mal zu dieser Fee. Wir haben hier ein Wesen, das, also insgesamt hat das also es ist einfach ein Kämpfer, also kann man sich als Kämpfer vorstellen, mit einem Kurzschwert, hat Multi-Attack. Das, was der hat, auch tatsächlich eine Immunität, dagegen gecharmt zu werden, hat Dark Vision. Darauf, also jetzt prinzipiell alles nicht so wahnsinnig spektakulär, darauf wollte ich auch gar nicht eingehen. Worauf ich nämlich eingehen wollte, ist, dass dieser Phase Spirit tatsächlich eine ganz ansehnliche Liste an möglichen Bonus-Actions hat. Zum einen nämlich Phase Step, das bedeutet in ganz kurz zusammengefasst, dass er sich 30 Fuß irgendwo hin teleportieren kann, schon mal ziemlich cool. Dann kann es sich als Bonus-Action auch Vorteil auf den nächsten Angriffswurf geben. Es kann sich auch, Magical Darkness zaubern in einem 5-Foot-Cube um sich herum. Und außerdem kann es mit einer Bonus-Action auch, also das sind alles unterschiedliche Bonus-Actions, ne, ist klar. Aber es kann dann auch als Bonus-Action einem Gegner in 10 Fuß Umgebung einen Wisdom-Saving-Throw abverlangen. Und wenn er den nicht schafft, ist er charmed. Und das halt alles, wie gesagt, diese vier Möglichkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, alles als Bonus-Action. Dazu dann auch noch die Möglichkeit, irgendwie mit Multi-Attack und Shortsword anzugreifen. Das ist schon gar nicht so verkehrt.
Die einzige Frage, die mir hier bleibt, ist, du kannst das Ganze ja casten, aber auf welchem Level wird denn die Fähige casten? Weil das macht tatsächlich einen Unterschied, wie viele Hitpoints sie hat. Das steht hier nicht explizit.
Also ich meine, du kannst es ja auch ganz normal einfach mit deinen Spellslots casten.
Genau, dann ist klar, aber hier steht ja nicht explizit, auf welchem Spell-Slot-Level sie erscheint. Ne?
Das ist ein guter Punkt. Ich hätte jetzt
im Zweifelsfall immer das Höchste.
Ja, aber ehrlicherweise hätte ich es wahrscheinlich sogar so als Spielleiter durchgehen lassen.
Ja, weil im Endeffekt, ich glaube, die Grund-Hitpoints sind 30 und auf Level 11 ist das schon nicht viel, muss man sagen.
Nee, das ist sehr wenig, um genau zu sein.
Ja, deswegen, also.
Also die Spells, die Hitpoints für euch Zuhörer berechnen sich so, dass ihr 30 Hitpoints habt plus 10 für jeden Spellslot über dem dritten. Sprich, wenn wir dann halt irgendwie ein Viertlevel-Spellslot aufgeben, entsprechend 40 Hitpoints. Ich hätte einfach quasi gesagt, wenn er das dann mit dieser Fähigkeit castet, einmal ohne die Aufgabe einen Spellslot zu zaubern, ist es halt immer der höchste Spellslot, der zur Verfügung steht gerade. Ich bin mir bei Waldläufern gar nicht sicher. Da steigen die Spellslots ja auch relativ langsam auf. Also die Verfügbarkeit der Spellslot-Level steigt ja relativ langsam auf. Deswegen glaube ich nicht, dass das hier Gefahr läuft, irgendwie imbalanced zu werden.
Das stimmt. Ja, und auf Level 15 gibt es dann noch mal zusätzlich den Misty Step, den ihr ohnehin auf Level 5 dann als zusätzlichen Zauber bekommt. Aber Misty Step, eben schon erklärt, kann ein extrem mächtiger Zauber sein, vor allem wenn ihr irgendwie in Gefahr seid und euch wegteleportieren wollt. Hier in dem Fall bekommt ihr die Level 15-Fähigkeit Misty Wanderer und ihr könnt Misty Step einsetzen, ohne einen Spellslot aufzubrauchen. Das könnt ihr so oft machen, wie hoch euer Wisdom Modifier wieder ist. Also, wie gesagt, mindestens einmal, aber der sollte höher sein. Und ihr kriegt das Ganze nach einer langen Rast, beziehungsweise die Anzahl nach einer langen Rast dann zurück. Das ist schon ganz cool, beziehungsweise, wo man sagen würde, auf Level 15, ja, ist vielleicht für die Level 15-Fähigkeit ein bisschen zu schwach, aber Misty Step ist ein guter Spell, so nehme ich an. Aber das Coole bei Misty Wanderer ist, ihr könnt jedes Mal, wenn ihr Misty Step castet, noch eine andere Kreatur mitnehmen. Die muss natürlich gewollt sein, mit euch mitzukommen. Also könnt ihr jetzt nicht irgendwie mit einem Gegner wegteleportieren. Aber wenn ihr diese Kreatur 5 Fuß um euch rum seht und die ist gewillt, mit euch quasi zu teleportieren, dann könnt ihr die mitnehmen. Und das, finde ich, kann in einem Kampf schon einen riesigen Unterschied machen. Ob es jetzt ist, ihr müsst irgendwie den Magier von dem Ort wegbringen oder ihr müsst euren Barbar an die Front bringen oder so. Das kann man schon relativ kreativ einsetzen, würde ich sagen.
Na, vor allen Dingen, wir reden von der Level 15-Fertigkeit. Ihr könnt das so häufig machen, wie hoch euer Weisheitsmodifikator ist. Deswegen, im Prinzip kannst du den Barbaren an die Front bringen und dann auch wieder wegspringen. Ne? Also, man muss keinen Spellslot dafür aufbrauchen. Also, diese x-mal, so hoch euer Weisheitsmodifikator ist, entsprechend supermobil die ganze Zeit.
Ja, genau.
Und Misty Step mit 30 Fuß, ne? 30 Fuß kann man, glaube ich, dann weit springen.
Ich meine 30 Fuß, ja.
Und das ist schon, das ist schon sehr, sehr cool.
Ja, ja, plus es verursacht keinen Opportunity-Attack. Das ist ja auch nochmal das Gute.
Ja, Also das ist schon, das macht den, also ich tue mich sehr, ehrlicherweise sehr schwer, wie, um einzuschätzen, wie mächtig das ist. Es macht dich quasi zu einem, also du kannst den Waldläufer ab dem Zeitpunkt quasi im Nahkampf nicht mehr binden.
Genau.
Das ist schon stark.
Sehr stark. Ja, und ich glaube, je nachdem, wie du es einsetzt, dann nochmal auch mit der Level-11-Fähigkeit, also wenn du wirklich so ein paar, sag ich mal, Feen dann um dich rum hast noch und ein paar andere Kreaturen aufs Schlachtfeld bringst und du springst so hin und her die ganze Zeit, ich glaube, das, weil die, wie du eben schon gesagt hast, diese Fee beziehungsweise diese, sag ich mal, dein Counterpart, den du durch den Spell dann ja bekommst, die kann sich ja auch nochmal hin und her teleportieren. Das kann schon ganz wild werden.
Oh Gott, dann. Wie das nervig für den Spielleiter.
Ja, das ist richtig. Immer schön hin und her schieben.
Und auch, also ich weiß nicht, ob du das gerade erwähnt hattest, aber auch Misty, oder ob ich das eben auch bei der Spelllist erwähnt habe, aber Misty Step ist halt auch ein Spell für Bonus-Action, ne? Also
genau.
Du kannst halt irgendwo hinspringen, jemandem auf die Fresse hauen, das ist vollkommen ohne weiteres möglich. Oder halt auch andersrum, wenn du dann an der Front stehst, jemandem auf die Fresse zu hauen und einfach wegspringen. Das ist schon, also ich bin ein großer Misty Step-Fan.
Ja. Ja, sollte auf jeden Fall jeder Zauberwirkende, der die Möglichkeit hat, mit in seiner Spelllist haben.
Das ist also der typische Escape-Zauber, genau. Muss man sagen. Ja. Genau. Das ist auch schon der Feywanderer. Ich finde ihn gar nicht verkehrt. Ich finde ihn so ein bisschen schwer zu fassen allerdings, muss ich gestehen. Also ich verstehe nicht so 100%, also ich finde aber generell, muss ich gestehen, diese Feywild-Beziehung so ein bisschen schwer zu greifen. Und deswegen verstehe ich, also komme ich nicht so ganz hinter den Fluff wahrscheinlich. Vielleicht ist das mein Problem.
Ja,
mit dem Kerl.
Sagen wir so, ich finde das Konzept auch gar nicht so schlecht, aber dafür sind die Fähigkeiten mir zu wenig darauf zugeschnitten. Weil im Endeffekt ist es viel Misty Step. Und davor kommt eigentlich ja wirklich nur Charmed und Frightened und dass du Summon Fae hast. Also der Rest ist ja schon relativ basic, so gesehen. Du kriegst dealst extra Damage, du hast jetzt nichts, was sonst, außer die neuen Spells, die du bekommst, die irgendwie was anderes sind als ein normaler Waldläufer. Ja. Ja, hätte man schon. Vielleicht noch ein bisschen kreativer ausarbeiten können.
Ich bin ja auch bekennender Fan von Unterklassen, die halt irgendwie ein Companion haben. Deswegen finde ich das erstmal cool, dieses Summon Fading, aber das ist halt auch erst auf Level 11, ne? Richtig. Da muss halt erstmal hinkommen. Deswegen, ab dann finde ich das Ganze, glaube ich, ganz cool. Ab Level 15 mit diesem Misty Step, Gemisty Steppe und dem den Teleportfähigkeiten der Fae dann zusätzlich, ich glaube, dann ist das eine richtig coole Klasse, dann macht das, glaube ich, richtig viel Spaß. Und dann hast du auch eine sehr einzigartige Mechanik, glaube ich, würde ich sagen. Aber wie gesagt, Level 15, so, ne? Also.
Naja.
Du kannst ja auch einfach dann als Misty Wanderer mit dieser Level-15-Fertigkeit mit deiner Fae irgendwo hinspringen und die Fae kann dann angreifen und wieder zurückspringen. Alles in einer Runde.
Das stimmt.
Ah, schon crazy. Das,
ja, ich glaube, man, wie gesagt, ich glaube, man kann da schon kreativ sein dann auf dem Schlachtfeld. Aber
unbedingt. Ja. Kommen wir zur zweiten Unterklasse, würde ich sagen, weil ich glaube, die gefällt uns beiden ein bisschen besser. Und das ist der Swarmkeeper. Und hier ist der Fluff nämlich schon sehr, sehr eindeutig und ich finde es sehr, sehr cool. Die Grundidee ist nämlich, dass der Waldläufer hier sozusagen die Symbiose mit Insekten eingeht. Und insbesondere halt mit Insekten, die stechen können.
Ganz viele Companions.
Richtig. Du ersetzt Qualität durch Quantität. Wirklich sehr, sehr coole Sache. Und okay, kurze Unterbrechung. Ich habe mir diesen It's Your Swarm-Teil nicht durchgelesen. Was ist das denn?
Ach, dass du sagst, wie der aussieht und was der
For
macht.
For example, when your ranger so. Casts gauges form.
Dass du halt deine Spells so anpasst, dass du einfach den Fluff reinbringst mit dem.
Und hier ist es nämlich auch so beschrieben, dass diese Insekten oder dieser Schwarm Insekten, der euch die ganze Zeit sozusagen zur Verfügung steht oder euch umgibt oder was auch immer, auch tatsächlich eure ganzen Zauber und Fertigkeiten mitbestimmt. Also ihr könnt da ein bisschen kreativ werden und wenn ihr dann beispielsweise halt irgendwie, also wenn ihr dann irgendwelche Zauber verwendet, könnt ihr irgendwie überlegen, wie würde es dann aussehen, wenn quasi die Insekten Teil dieser Fertigkeit werden. Das ist ein bisschen zu vergleichen mit dem Artificer. Das hatten wir, glaube ich, damals auch schon, dass der Artificer selbst ja eigentlich eine durchaus starke Zauber hat, aber der Fluff des Artificers eigentlich darauf aufbaut, dass er selbst gar nicht zaubern kann, sondern sich kleine Gerätschaften baut, die diese Zauber halt eben ausführen können. Und statt halt selbst dann irgendwie einen Feuerball, ist glaube ich jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es glaube ich nicht auf der Spelllist, zu zaubern, keine Ahnung, baut er halt einen kleinen Flammenwerfer, der dann halt irgendwie diese Feuerkugel ausspuckt und so Geschichten. Also ähnlich kreativ könnt ihr dann auch hier werden. Macht's nicht albern natürlich, ne? Aber es ist ein reiner Fluff-Gedanke. Fluffig geht's auch erstmal mit Level 3 los. Hier könnt ihr dann nämlich erstmal aussuchen, wie denn euer, was in euer Schwarm oder was für Wesen in eurem Schwarm vorhanden sind. Ob das irgendwie Bienen sind oder was auch immer. Also da könnt ihr dann auch kreativ werden. Es gibt auch hier wieder natürlich wie immer eine kleine Tabelle, die ihr werfen könnt, wenn ihr nicht selbst kreativ werden möchtet. Aber ich glaube, jedem ist geholfen, wenn ihr da euch ein paar Gedanken zu macht. Denn, wie gesagt, dieser Insektenschwarm oder dieser Schwarm wird euer ständiger Begleiter werden. Aber das soll es dann nicht sein auf Level 3 natürlich, denn ihr bekommt dann auch auf Level 3 innerhalb dieses Gathered Swarm Features, das ihr bekommt, auch noch weitere handfeste Fertigkeiten. Denn jedes Mal, wenn ihr einen Gegner trefft, könnt ihr auswählen oder aus einer von drei Optionen auswählen. Und zwar erstens, dieser Gegner bekommt 1d6 Schaden mehr, also Piercing Damage von eben diesem Schwarm. Die zweite Option ist, dass der Gegner einen Stärkerettungswurf machen muss und wenn er gegen euren Zauber DC und wenn er den nicht schafft, wird er 15 Fuß in eine Richtung eurer Wahl getragen von eurem Schwarm. Und das ist natürlich schon ganz interessant. Und oder die dritte Möglichkeit ist, dass ihr selbst von eurem Schwarm 5 Fuß weit getragen werdet in eine Richtung eurer Wahl. Das ist jetzt erstmal einfach zu verstehen. Allerdings ein bisschen tricky in der eigentlichen Regelumsetzung, nämlich hinsichtlich der Möglichkeiten oder der Auswirkung auf Opportunity Attacks. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, super cool, dann schieße ich mit irgendwie im Kampf, meine Kollegen stehen irgendwie mit einem Ork in der vordersten Front, dann schieße ich auf den Ork und dann schnappen sich meine Insekten diesen Ork und tragen den 15 Fuß weit weg und dann kriegen alle meine Kollegen halt noch Opportunity Attacks. So ist es leider nicht. Ich glaube, wir haben das schon mal erklärt bei Zaubern in vor vielen, vielen Folgen, dass wenn sich die Kreatur nicht eigenständig entschließt, sich zu bewegen, also sich von einem Gegner wegzubewegen, man keine Opportunity Attack bekommt. Das klassische Beispiel ist hier immer Thunderclap, der Zauber, der ja auch einen Stärkerettungswurf, glaube ich, abverlangt. Und wenn man den verfehlt, dann wird man auch nach hinten geschleudert. Auch in diesem Fall kriegen dann umstehende Gegner keine Opportunity Attack. Also nur, wenn sich das Wesen aus eigenen Stücken wegbewegt. Dann kriegt ihr Opportunity Attacks, ansonsten eben nicht. Also auch bei diesem Wegbewegen durch den eigenen Schwarm nicht.
Ja, und das wollte ich gerade sagen, wenn du dich selbst wegbewegst, ist es im Endeffekt nichts anderes als eine Disengage-Aktion, ohne sozusagen, dass du sie
genau
einsetzt. Also der Vorteil ist, du kannst angreifen und disengagen gleichzeitig.
Genau, das ist schon mal ganz cool. Also ist natürlich 5 Fuß, ne? Muss man alles immer ein bisschen, in der nächsten Runde steht der Gegner wahrscheinlich nicht mehr wieder vor euch, je nachdem wie die Kampfsituation aussieht. Aber genau, um aus der Nahkampfreichweite zu kommen, reicht es ja gerade. Was natürlich so ein bisschen der bittere Vergleich für den Fey Wanderer ist, dass hier jetzt natürlich der Swarmkeeper auf Level 3 auch eine Fertigkeit bekommt, in der er ganz einfach Schaden addieren kann. Und das ist einfach mehr.
Genau, das meinte ich ja gerade eben. Du hast hier 1d6 und beim anderen war es nur so 1d4. Das ist halt, ja. Das macht dann, ist irgendwie schon deutlich besser. Auch mit den Fähigkeiten, die du sonst noch hast, weil du einfach komplett flexibel bist. Du kannst Schaden machen, du kannst dich wegbewegen, du kannst das Ziel wegbewegen und so weiter. Also
finde ja. ich schon, aber finde ich generell erstmal eine sehr coole Fertigkeit. Und ich finde halt, wie gesagt, auch diesen Fluff mit den Insekten und so ganz cool.
Ja, es müssen übrigens nicht Insekten sein, ne? Es können auch Vögel sein oder ja,
also mit dem Schwarm.
Also kleine genau. Pixies oder was auch immer. Geht alles. Ich finde es auch sehr cool, vor allem du kannst es halt fluffmäßig super anpassen. Auch so, was wir eben meinten mit den Zaubern und so weiter. Alle Level 3 Zauber, das ist die weitere Level 3 Fähigkeit, ist Swarmkeeper Magic. Ihr bekommt natürlich auch nochmal Swarmkeeper Spells. Das ist sowas wie Mage Hand, Web, Arcane Eye und Insect Plague natürlich. Aber das kann man super alles anpassen. Mage Hand wäre dann meiner Meinung nach, du baust dir quasi eine Hand, beziehungsweise wenn wir jetzt bei Insekten sind, die verschiedenen Bienen oder was formen dann quasi die Mage Hand und arbeiten für dich. Also das kannst du schon ziemlich cool anpassen, finde ich.
Auf jeden Fall.
Noch cooler wird es eigentlich nur auf Level 7, weil dann könnt ihr euch auf euren kompletten Schwarm an Insekten, Vögeln oder was auch immer draufstellen und damit herumfliegen.
Und draufstellen.
Ja, du kannst dich auch drauf setzen, wenn du möchtest.
Oder dranhängen oder hochgehoben werden.
Geht komm alles. Schon.
Draufstellen.
Ja, willst du dich drauflegen oder was? Natürlich stehst du. die ganze Fähigkeit heißt Writhing Tide. Und ihr könnt das Ganze einsetzen als eine Bonusaktion. Erhaltet dann quasi durch euren Schwarm eine Flying Speed von 10 Fuß und ihr hovert im Endeffekt dann die ganze Zeit. Das Ganze hält für eine Minute lang oder natürlich, wenn ihr irgendwie bewusstlos geschlagen werdet oder sonst was, dann ist es natürlich sofort vorbei. Ihr könnt das Ganze aber trotzdem relativ häufig einsetzen, nämlich so hoch, wie euer Proficiency-Bonus ist. Das sollte auf Level 7 dann schon für ein paar Möglichkeiten genug sein, um übers Schlachtfeld oder auch so über eine Klippe oder, weiß ich nicht, eine eingestürzte Brücke zu fliegen. Finde ich allein vom Fluff her schon ziemlich cool, aber auch so ist es so gut flexibel einsetzbar. Weil das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Flying Speed bzw. zu fliegen kann Gold wert sein, wenn der Gegner keine Fernkampfwaffe hat.
Ja, wobei du jetzt natürlich nicht hochkommst, ne?
Ja, aber 10 Fuß ist schon einiges.
Ja, das ist genug, sagen wir mal so.
Ja, also da kommt, gut, auf Level 7 ist es jetzt nicht unbedingt der Goblin, aber da kommt nicht jeder unbedingt dran,
aber, je nachdem. Aber ich glaube, ich muss dir da widersprechen, leider Gottes. Weil die, dein Flying Speed sind ja 10 Fuß, ne? Und ist die Regel sagt ja ganz klar,
ja,
dass du hoverst, dass du nur hovern kannst. Also du kannst leider nicht in die Höhe steigen, sondern die Wesen, auf denen du stehst, lassen dich gerade mal so ein bisschen schweben. Also in die Höhe stimmt, darfst du recht. Eigentlich nicht.
Ja, ja. Ja, gut, stimmt. Dann
ist Pech scheiße. Gehabt
und ihr werdet trotzdem getroffen. Komplett schlechte Fähigkeit.
Nee, generell ist es aber natürlich super, weil alle Effekte oder alle Fertigkeiten, die irgendwie den Boden beeinflussen, halt für euch vollkommen irrelevant werden dadurch. Ne? Das ist natürlich schon noch ganz nice.
Ja.
Difficult Terrain ist dann für euch nicht mehr relevant. Zum Beispiel. Genau. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten zwei Fertigkeiten. Einmal auf Level 11. Da gehe ich nur schnell drüber sozusagen, weil das ist quasi eine Verbesserung dieser Gathered Swarm-Fertigkeit, die ich ganz am Anfang schon vorgestellt habe, wo ihr euch diese drei Optionen aussuchen könnt. Nämlich die erste Option, das Mehr an Schaden erhöht sich hier von 1d6 dann auf 1d8. Die zweite Möglichkeit, also dass ihr euren Gegner wegtragen könnt, wird ergänzt dadurch, dass ihr den nicht unbedingt wegtragen müsst, sondern ihr könnt ihn auch prone schlagen, also ich weiß nicht, wie das genau aussehen soll, aber keine Ahnung, der Vogel ballert einfach mit mega Geschwindigkeit gegen den Kopf des Gegners, wahrscheinlich genau so, und liegt dann halt am Boden und ist K.O., also nicht K.O., aber liegt am Boden. Und die dritte Fertigkeit, dass euer Schwarm mit euch interagiert, wird dazu ergänzt, dass ihr halbe Cover bekommt von eurem Schwarm, was natürlich auch durchaus nützlich ist. Und dann zur Level 15 Fertigkeit, der Swarming Dispersal ist quasi im Prinzip, wenn man mal ehrlich ist, sehr ähnlich der Level 15 Fertigkeit des Fey Wanderers. Der Fey Wanderer bekommt halt Misty Step. Und der Swarmkeeper bekommt die Fähigkeit, sich sozusagen in seinem Schwarm aufzulösen und dann woanders wieder zu erscheinen. Und zwar in 30 Fuß Entfernung. Im Prinzip, also correct me if I'm wrong, ist das einfach Misty Step mit ein bisschen Fluff.
Ja. Das kann man schon so sagen.
Und mit dem Unterschied, dass ihr das nicht einfach als Bonusaktion machen könnt, sondern ihr könnt es als Reaktion machen, wenn ihr Schaden bekommt. Also ihr bekommt Schaden, dann könnt ihr eure Reaktion nutzen und euch dann 30 Fuß weit wegteleportieren, indem euch euer Schwarm irgendwie verschluckt und dann anscheinend an einem anderen Ort wieder ausspuckt. Und auch das ist leider etwas limitierter als der Misty Step, wobei das ein bisschen auf den Weisheitsmodifikator natürlich ankommt. Diese Fähigkeit könnt ihr nämlich auch in der Höhe eures Proficiency-Bonus einsetzen und ihr bekommt alle Aufladungen wieder bei einer langen Rast. Im Fluff finde ich das super cool. Ehrlicherweise, was mich ein bisschen stört, ich glaube, ich habe einen Teil vergessen. Also wenn ihr den Schaden bekommt, dann bekommt ihr auch Resistance dann gegen diesen Schaden.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich mit der wichtigste Teil der Fähigkeit. Also,
ja,
also darum. Klar ist es im Endeffekt Misty Step, aber der Vorteil an dieser Fähigkeit ist ja, du kannst sie, beziehungsweise du setzt sie nur ein, wenn du Schaden bekommst. Das heißt, im Endeffekt ist es, sonst würdest du Misty Step ja präventiv einsetzen und dann wäre es verloren. Und hier setzt du es einfach nur ein, wenn du Schaden bekommst. Das heißt, wenn du keinen Schaden bekommst, okay, stehst du halt weiterhin da und kannst nochmal angreifen. Und das ist einfach so diese defensive Fähigkeit. Erstens, du halbierst den Schaden und du bist dann weg. Also finde ich fast schon ein bisschen besser, weil du nicht gezwungen bist, die Fähigkeit aufzubrauchen, wenn es nicht nötig ist.
Das mag sein, das mag sein. Ich habe tatsächlich eher erwartet, muss ich gestehen, als ich die Grundidee dieser Fertigkeit so ein bisschen gecheckt hatte, dass du den Schaden vollkommen negierst, ehrlicherweise. Sozusagen, dass du quasi, wenn der irgendwie so eine, also eher so eine Mechanik, die man ja auch aus anderen Fertigkeiten kennt, wenn der Spielleiter trifft, aber noch nicht den Schaden gewürfelt hat, dass du dich dann entscheiden musst, ob du jetzt quasi deine Reaktion ziehst oder nicht. Weißt du?
Aber das würdest du zu mächtig machen, glaube ich.
Kann sein. Würde für mich halt irgendwie so ein bisschen mehr Sinn, also, weil das würde ja bedeuten, dass der Gegner quasi ausholt, du das siehst, deine Insekten dich verschlucken und du weg bist und der dann ins Nichts haut. Und so heißt es irgendwie, dass der ausholt, dich trifft, aber teilweise nur durch deinen Schwarm durch oder so, der dir halt irgendwie Schutz gibt und dann dich trotzdem noch wegteleportiert, irgendwie ein bisschen wild.
Ja.
Wie auch immer, so ist es auf jeden Fall. und am Ende des Tages beschwert sich auch niemand gegen Resistance von Schaden. Ich gehe auch mal darauf aus, weil die Formulierung ist tatsächlich so, you can use reaction to give yourself resistance to that damage. Ich gehe mal davon aus, dass jeder Schaden gemeint ist. Ne? Also auch selbst wenn der Gegner zwei Schadenstypen auf dich an... dich mit zwei Schadenstypen angreift, so, jetzt haben wir es, sprich halt irgendwie Slashing Damage und dazu noch Poison Damage oder sowas, dass du gegen beide auch Resistance bekommst.
Ja, gehe ich auch von aus, weil sonst wäre es explizit nochmal genannt.
Ja, denke ich auch. Und das ist dann auch schon der Swarmkeeper. Eigentlich eine sehr, ich will jetzt nicht sagen einfache, aber sehr eindimensionale Klasse, aber ich finde sie trotzdem sehr interessant. Also ich finde den Fluff cool. Ich finde diese Interaktion mit diesem, also diese permanente Interaktion mit dem Schwarm cool, durch dieses, der kann dich wegtragen, der kann einen selbst wegtragen und man macht einfach mehr Schadengeschichte. Ich bin Fanboy, glaube ich.
Ja, ich finde es auch gar nicht so schlecht. Vor allem, wie gesagt, du kannst als Fluff halt mega geil spielen. Also ich glaube, da sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie du diesen Schwarm einsetzen kannst. Für kleine Sachen, sei es irgendwas zu holen oder für jetzt im Kampf oder so oder bei Zaubern und so weiter. Oder vielleicht sogar, wenn dein Charakter kann nicht sprechen oder spricht nicht die Sprache der anderen Charaktere und dann formt quasi dieser Schwarm, formt Wörter oder so. Also da kann man sich schon coole Sachen überlegen, glaube ich.
Unbedingt. Und Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, also in meiner Vorstellung ist es halt einfach so ein bisschen die Ranger-Antwort auf den Infestation Druid, den wir vorletzte Folge, glaube ich, besprochen haben, ne? Also der dann die ganze Zeit seine Pilzsporen um sich rum hat und oder heißt der Infestation? Ich glaube, der ist Infestation, ne?
Du spielst den.
Ist richtig. Das checken wir doch mal kurz. Auf jeden Fall, aber du weißt,
wie es geht. Ich weiß, was du meinst, ja.
Und dass der quasi, der heißt nicht Infestation, der heißt nämlich Circle of Spores. Infestation. Mhm. Infestation heißt der Spell, mit dem ich die ganze Zeit auf den Sack gehe. genau, der Circle of Spore-Strid, der quasi ja die ganze Zeit mit seinen Pilzsporenwolken interagiert. Und das zusammen dann mit diesem Druiden, mit dieser Druiden-Unterklasse. Ich glaube, das wird schon ein Heidenspaß dann einfach.
Ja, total. Also, wie gesagt, ich glaube, du kannst es cool einsetzen, auch innerhalb einer Gruppe. Dass du wirklich dann, du kannst, glaube ich, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch außerhalb, kannst du mit der Unterklasse eigentlich immer helfen in fast allen Situationen. Deswegen, ich finde es eine gute Unterklasse, was beim Ranger selten ist.
Das stimmt, davon kann der Ranger auch durchaus mal ein paar abbekommen, das gönnen wir ihm doch.
Ja.
Vielleicht um die Folge sozusagen abzuschließen, es gibt nämlich tatsächlich noch einen Aspekt in Tashas für den Ranger, die jetzt relativ lang ausgeführt wird, allerdings sehr einfach zu erklären ist. Und zwar gibt es eine, ich weiß auch nicht, warum das nicht unter Optional Class Features aufgeführt ist, weil im Prinzip ist es meines Erachtens ein Optional Class Feature. Und zwar gibt es das die Eigenschaft oder kann man es Fähigkeit nennen? Bin mir nicht sicher. Nennt sich Primal Companion und ersetzt das Rangers Companion Feature. Also sozusagen das Vieh, das mit euch reist. Und zwar gibt euch Tashas so drei Statblocks zur Verfügung, die sich nennen Beast of the Land, Beast of the Sea und Beast of the Sky. Und ihr könnt quasi diese Wesen anstatt dann entsprechend der Kreaturen nehmen, die ihr ansonsten genommen hättet. Ich glaube, im Prinzip ist die Motivation hinter dieser Fähigkeit einfach einen vereinheitlichten Statblock zu haben. So kommt es mir zumindest vor. Diese Statblocks sind auch gar nicht so uninteressant, muss man sagen. Eine der interessantesten Geschichten ist allerdings, dass irgendwie nach dem Verschwinden dieses Beasts es nach einer Minute wieder auftaucht. Das ist schon mal recht relevant, würde ich behaupten. Die Statblocks an sich sind jetzt nicht besonders spektakulär, würde ich behaupten. Guckt euch das gerne mal an. Also wenn ihr da irgendwie eine Art von Ranger spielen wollt, die irgendwie mit einem Companion halt irgendwie viel interagiert und sowas, dann ist das vielleicht eine coole Alternative für euch, statt halt irgendwie mit eurem Wolf durch die Gegend zu rennen oder so.
Ja, der kleine und feine Unterschied hier ist ja noch, dass diese Beast of the Sea oder wie man sie auch immer nennt, diese Primal Companions, ja ein bisschen anders agieren. Also nach diesen Regeln, wie sie hier drin stehen, ist ja so, dass die Kreatur im Gegensatz zu den anderen Beastmaster Companions während deines Turns direkt agiert.
Und ach so, ist das sonst nicht so?
Ich glaube nicht, nee. Und das ist ja auch der
Turn, oder?
Genau, das ist ja auch der große Kritikpunkt im Endeffekt. Also klar, du kannst nur dodgen und beziehungsweise mit einer Bonusaktion das Beast Commanden nenne ich es jetzt mal. Aber das ist auf jeden Fall anders, soweit ich weiß.
Ah, okay. Nee, das war mir nicht bewusst, ehrlicherweise. Also das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Das ist natürlich dann schon ein signifikanter Unterschied. Oder was heißt ein signifikanter, also schon ein relevanter Unterschied. Aber das ist glaube ich, mehr, wie gesagt, wenn ihr einen Ranger so spielen möchtet, habt dieses Feature mal im Kopf. Nennt sich Primal Companion. Und guckt euch die Statblocks mal an, ob ihr das irgendwie parallel machen wollt. Natürlich steht hier drin, also das Ding soll dann nicht die ganze Zeit Beast of the Land heißen. Ihr könnt euch da schon irgendwie dann ein entsprechendes Wesen aussuchen, wie das dann halt entsprechend aussieht. Aber ihr habt dann quasi so einen standardisierten Statblock zur Verfügung, mit dem ihr dann arbeiten könnt.
Und ich glaube auch, mir fällt gerade ein, hier in dem Fall kannst du mit deiner Bonusaktion ja sagen, dass es eine Action machen soll. Und das war, glaube ich, auch der primäre Unterschied. Weil damals war ja das Problem, du musstest deine Aktion aufbrauchen, damit die
Aber Kreatur was macht. Aber wurde das nicht schon revised zwischenzeitlich?
Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass es bei Xanatos auch noch mal geändert wurde, aber ich glaube, hier
Weil das war ja im Players Handbook die große Scheiße.
Genau.
Also dass du quasi irgendein vollkommen nutzloses Vieh an der Seite hattest und damit das überhaupt irgendwas macht, musstest du deine Aktion aufgeben und damit wurdest du quasi sofort mega unnütz oder dein Vieh halt mega unnütz an zu beidem.
Und hier ist nur eine Bonusaktion in dem Fall.
Ja, und das ist ja, ich meine, das ist ja auch die Art und Weise, wie sonst jede andere Klasse mit ihren Unterstützern interagiert, sage ich mal. Von daher, das macht dann schon Sinn.
Ja.
Okay, cool. Also wie gesagt, hat's auf dem Schirm. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, hier hat der Ranger jetzt endlich mal irgendwie zwei Unterklassen bekommen, die man durchaus sich mal reinziehen kann, wenn man denn Bock auf einen Bogenschützen hat und dann doch nicht so viel Schaden austeilen will wie bei einem Warrior, sondern so ein bisschen unnützer bleiben möchte, dann kann man das nach wie vor gerne tun. Nee, Spaß, also wirklich beide durchaus einen Blick wert und gerade der Swarmkeeper echt noch mit einem coolen Fluff-Add-on dabei. Ist doch auch mal schön, dass wir einfach aus so einer Ranger-Folge rausgehen mit einem ausgeglichenen Gemüt.
Ja, es ist was anderes, muss man sich dran gewöhnen, aber it's a welcome anders.
Normalerweise habe ich immer Puls, wenn ich aus so einer Ranger-Folge rausgehe.
Das wäre schlecht am Morgen, bevor du deinen Mate getrunken hast und dann schon Puls haben, das wird nichts.
Das ist richtig. Sehr gut, dann wünschen wir natürlich allen, die hier zuhören, einen weiteren schönen Start ins Jahr. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin, ciao.
Ciao.